Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den wildesten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und heute habe ich nicht nur einen Gast zu Gast, sondern gleich zwei Gäste mit Cowboyhut. Wir reden heute endlich über Red Dead Redemption und wen könnte ich mir da Besseres einladen als natürlich unseren wilden Discord-Member Tobias aka Turbo, der als einziger bei uns auf dem Discord-Kanal das Tag hat, RDR-Kenner. Wunderschönen guten Morgen, Tobias.
Guten Morgen und ich habe keinen Hut auf.
Nein, das stelle ich mir aber dich immer vor. Naja, gut. Ich sehe dich eigentlich immer nur mit Cowboyhut vor mir.
Okay.
Du bist natürlich legendär bekannt hier, weil du mit mir neulich das Nachschlag zum ersten Red Dead Redemption, wir haben gesagt, jetzt in Vorbereitung auf Red Dead Redemption 2 spielen wir das erste nochmal. Du hast es ja eh schon irgendwie 15 Mal durchgespielt pro Woche und da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und natürlich war auch eine Person immer bei uns im Umfeld, die gesagt hat, oh, ich freue mich wahnsinnig auf dieses Red Dead Redemption 2. Diese Person war ganz, ganz früher mal zu Gast. Ich habe mal nachgeschaut. Die erste Folge, Folge 490, warst du das letzte Mal zu Gast. Wunderschönen guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen. Siehst du, da hast du dich besser vorbereitet als ich tatsächlich.
Folge 490, Breakfast at Manu Spiels, The Rockstar Story. Und so schließt sich der Kreis. Da warst du das erste Mal zu Gast. Du hast dich bei mir tatsächlich selber eingeladen, wie man das als guter Insert Moin Gast ja so macht. Und hast gesagt, lass uns über ein Buch reden. Die Story haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich dachte, du machst einen Witz. dann haben wir die Aufnahme gestartet und du hast tatsächlich über ein Buch gesprochen. Und ich finde es amüsant, dass es da tatsächlich auch um Rockstar ging. Und auch das Spiel, über das wir ja heute sprechen, ist das famose Rockstar-Spiel, über das die ganze Welt gebrütet hat und gewartet hat und sehnsüchtig erwartet hast. Sogar so sehr, dass du dich dazu bewogen gefühlt hast, nochmal mit uns zu podcasten. Da freue ich mich sehr darüber. Hallo.
Hallo, ja, tatsächlich wissen, glaube ich, die Leute, die in den letzten Jahren Insert Moin auch häufiger verfolgt haben, dass ich immer noch ein sehr großer Fan des ersten Teils bin. Kann auch vieles, was ihr in diesem Nachschlag, wie du es jetzt genannt hast, da über den ersten Teil auch absolut teilen, dass das für mich immer noch ein absoluter Meilenstein ist. Und daher war ich auch sofort schon sehr angetan von der Idee, jetzt über den zweiten Teil zu sprechen. War jetzt aber nach dem Ausstieg bei Insert Moin mir auch nicht ganz im Klaren drüber, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Aber habe mich jetzt dann doch noch mal breitschlagen lassen, weil das Schöne war jetzt tatsächlich, ich konnte das Spiel so ein bisschen in meinem eigenen Wunschtempo spielen, also musste jetzt nicht mit dem Druck des Podcastens da irgendwie durchpeitschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Schönes Bild bei einem Western.
Schweinegaloppe.
Genau, ja. das hat mich jetzt echt etliche Monate gekostet, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch ein Spiel, was ich wirklich so ein bisschen da zelebrieren wollte und habe jetzt dann aber doch einen Durchgang da mal geschafft, weil es wirklich sehr, sehr ausufernd ist. Können wir dann später nochmal drüber sprechen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, eigentlich irgendwie jetzt reizt sich dann doch dieses Podcast nochmal und welches Spiel, um sich da zumindest nochmal so als kleines Guilty Pleasure dem Podcast hinzugeben, als Red Dead Redemption 2.
Kurz zur Einleitung. Red Dead Redemption 2 hat zwar die 2 im Namen, ist aber ja nicht wirklich der Nachfolger von Red Dead Redemption 1, sondern ja eigentlich ein Prequel. Gleichzeitig ist Red Dead Redemption 2 aber der dritte Teil der Red Dead-Serie. Und das hat mich ja schon immer verwirrt. Du hast ein Buch über Rockstar gelesen. Vielleicht magst du uns ein bisschen erklären und aufdröseln, was es damit auf sich hat.
Ich würde da jetzt gar nicht so dogmatisch vorgehen. Also es gab tatsächlich mal vor Urzeiten ein Red Dead Revolver. Das war aber lange kein Open-World-Spiel, sondern ein eher sehr linearer Western-Shooter und auch lange nicht so gut wie jetzt Red Dead Redemption 1. Und deswegen, ja, formal wäre das natürlich der erste Teil, aber so eng sieht das, glaube ich, keiner. Ich glaube, es ist schon klar, dass im Grunde Red Dead Redemption 1 auch der erste Teil ist, weil da auch etliche Jahre zwischendrin vergangen sind. Und das auch dann im Grunde erst mit dieser richtigen Rockstar-Formel im Sinne von Open World, krasse Charaktere, abgedrehte Figuren, die man da kennenlernt in der ganzen Welt. Und im Grunde war das eigentlich erst so ein richtiges Rockstar-Game, wie man die halt jetzt immer mit GTA und so dann verbindet, diese große offene Welt. Und Red Dead Redemption 2 ist dann eigentlich im Grunde ja schon die Fortsetzung, aber halt diese klassische Prequel-Nummer, dass man eben die Vorgeschichte spielt, also die Van der Linde-Gang, wie sie ja schon aus dem ersten Teil mehr oder weniger bekannt ist, weil es eben dort deine Aufgabe dann ist, in der Rolle von John Marston, die noch überlebenden Bandenmitglieder da dann irgendwie zur Strecke zu bringen. Und jetzt spielst du eben die Vorgeschichte, also das heißt die Bande, die dort eben nur noch in Erzählungen existiert und die einzelnen Mitglieder komplett über die ganze Welt versprengt sind, die existiert jetzt hier, beziehungsweise du spielst mehr oder weniger so den Hauptteil beziehungsweise den Niedergang dieser Van der Linde Gang, um das jetzt mal so ein bisschen anzudeuten, was da vielleicht passieren könnte.
Ja, Tobias, vielleicht magst du noch ein bisschen ergänzen. Du bist ja sehr drin, auch durch das oft Durchspielen des ersten Teils. Hat dich das denn so auch angesprochen? Also es war ja relativ früh klar, dass man das Prequel spielt. Wurden denn da deine Erwartungen erfüllt? Oder hast du gesagt so, oh, das könnte auch irgendwie ein Risiko sein, weil man ja eigentlich schon weiß, was mit John Marston passiert und natürlich auch mit den ganzen anderen Kollegen und Bandenmitgliedern? Oder hat dich das nicht gestört oder hat dich das sogar eher begeistert?
Naja, was soll ich sagen? Also natürlich hat es mich begeistert. Also ich habe auch mit nicht anderem gerechnet. Tatsächlich ist es ja so, dass von den Bandenmitgliedern in den Erzählungen im ersten Teil natürlich vergleichsweise weniger auftauchen. Ne? Also es sind ja viel mehr Leute vor, die da, mit denen man da Lebenszeit verbringt, sozusagen im Lager. Und klar, man hat natürlich Bill Williamson, ne, das ist ja der, den man auch im ersten Teil als erstes begegnet, dann Javier Escuela ist auch dabei und natürlich Dutch, und das finde ich eben ganz cool, und John Marston natürlich, ne, aber eben auch bei Dutch, weil sich um den ziemlich viel anfangs auch dreht, also einfach man merkt schon, dass der wirklich auch, also dieser charismatische Anführer, den erlebt man da halt in seiner vollen Pracht sozusagen. Und im ersten Teil war er ja nur noch ein Abklatsch dessen. Ne? Und also was das angeht, ist es schon, also fand ich es wirklich ganz toll, ja.
Und Daniel, der Turbo und ich hatten im ersten Podcast ja gesagt, dass uns eigentlich auch das Setting so gut gefallen hat von Red Dead Redemption, dass man eben gleichzeitig merkt, so diese goldene Ära der Cowboys ist eigentlich vorbei. Und das, man merkt dann schon so, die Züge kommen, das FBI wird gegründet, die Leute sind schon deutlich moderner, als John Marston eigentlich ist. Und der trauert ja so ein bisschen dieser Zeit hinterher. Und das spürt man jetzt ja hier bei Red Dead Redemption 2. Dadurch, dass es so sehr viel deutlich vorher spielt, hat es eine ganz andere Atmosphäre.
Finde ich jetzt gar nicht so krass. Also es ist schon im zweiten Teil auch schon immer wieder die Rede davon, dass eigentlich so die Ära der Outlaws und der Cowboys zu Ende geht, dass jetzt auch Fortschritt Einzug hält, dass eben jetzt quasi we're becoming a civilized nation oder so, fällt glaube ich mal an einer Stelle als Satz, sagt dem Motto, oh Gott, jetzt kommt hier die Zivilisation und jetzt gibt's Recht und Ordnung und der Sheriff kann halt einfach nicht mehr jeden über den Haufen schießen nach eigenem Gutdünken, sondern jetzt gibt's auf einmal irgendwie im fernen Washington dann irgendwie diese Pinkerton Detective Agency, die versucht, Gesetze einzuhalten, auch hier im Westen. Und also diese Anfänge von, dass eben diese Zeit, die Blütezeit des Wilden Westens vorbei ist, die sieht man hier auch schon. Aber ja, im Grunde hast du recht, es ist hier schon noch ein bisschen mehr so, dass man einfach dieses klassische Faustrecht hat, was da eben regiert. Ist auch immer ein Unterschied so zwischen Stadt und Land. Also ich weiß nicht, wie der Tobias das sieht, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man so in den Städten ist, oder eigentlich gibt es eigentlich mit Saint-Denis nur eine große Stadt, dann hat man irgendwie das Gefühl, dass da schon mehr so Recht und Ordnung und Zivilisation herrscht. Also man hat da fast so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man da so als dreckiger Cowboy im wahrsten Sinne durchreitet. Es gibt aber teilweise echt noch diese richtig staubigen Western-Dörfer, wo die Tumbleweeds durchrollen und alles irgendwie richtig noch aus Holzverschlägen ist. Und da fühlt man sich dann irgendwie als Cowboy auch deutlich wohler. Und es wird auch immer wieder in Dialogen so suggeriert, dass die eigentlich diese Metropolen auch nicht so richtig leiden können von der Bande, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich fand auch, das erste Mal nach Saint-Denis kommen war natürlich wirklich Wahnsinn, von der Präsentation her. Aber dann habe ich natürlich schon gesehen, dass ich da relativ schnell wieder wegkomme, weil ich immer wirklich gegen einen Laternenfall nach dem anderen geritten bin.
Und die Straßenbahn, die auf einmal fährt, da muss man auf einmal
Gottes Willen, ja.
Straßenbahn-Gegenverkehr achten. Der kam bisher in der Prärie eher selten vor, ja.
Ja, das ist in der Tat so, ja. Und also das fand ich total gut, wie sie da auch das nochmal geschafft haben, diesen Kontrast einfach zu transportieren und eben auch diesen Freiheitsgedanken darauf dann so ein bisschen zu übertragen. Also ne, kann man ja so rauslesen.
Nice people around here. Apart from you idiots, that is.
Hey, I've got time for this messing, all right?
All right, calm it. I'm only rattling your cage. I've about had it with you.
Is something wrong with you?
Sorry. No, I'll stop it now.
Nochmal kurz zur Einordnung, wenn ihr es jetzt noch nicht gespielt habt, falls ihr jetzt sagt, nee, Red Dead Redemption reizt mich gar nicht, ich höre den Podcast, um zu wissen, um was es geht. Vielleicht auch nochmal so als kurze Einordnung, wir reden jetzt hier die ganze Zeit schon über Gangmitglieder und so weiter. Also man spielt schon sehr eindeutig die Dark Side. Oder das kann man eigentlich schon so sagen. Man schlüpft ja in diese Rolle, ist sofort Teil dieser Bande. Und man hat zwar so ein bisschen spielerisch die Optionen auch durch dieses Moralsystem, was jetzt dazugekommen ist oder ein bisschen ausgearbeitet wurde, auch sich für, naja, Dinge irgendwie eher arschlöchig zu machen oder eben den Leuten auch zu helfen. Da habe ich erst gedacht, ist ja ein ganz interessanter Ansatz, aber von der Story und vom Setting her ist es schon ein klassisches Rockstar-Spiel, dass es das eigentlich gar nicht hergibt, oder? Zumindest am Anfang nicht. Also man muss am Anfang schon Teil dieser Gang sein und wirklich auch für diese Gang Geld räubern, Dinge überfallen, illegale Sachen machen. Also man hat jetzt nicht die Möglichkeit, da irgendwie den Robin Hood zu spielen oder so am Anfang.
Ich überlege auch gerade, tatsächlich habe ich für mich den Arthur Morgan, das muss man eigentlich noch dazu sagen, dass man ja eben da einen anderen Hauptcharakter spielt, der John Marston, der Protagonist des ersten Teils, ist Teil dieser Bande, aber ist eben jetzt da tatsächlich nur eine Nebenfigur und du spielst eben eine andere Figur, die du aus dem zweiten Teil noch gar nicht kennst, was leider, das muss man halt sagen, dann mehr oder weniger schon ein manifestierter Spoiler ist, weil du ja den ersten Teil schon kennst und im Prinzip damit die Geschichte, wie es dann weitergeht. Ich habe den schon immer versucht, also Moralsystem oder her, ich habe schon immer versucht, den so ein bisschen als Robin Hood zu spielen. Also so, natürlich bist du in den Augen des Gesetzes, bist du ein Outlaw und ein Verbrecher und lebst außerhalb der ja, rechtlichen Werte und Normen, aber du kannst tatsächlich immer wieder auch irgendwie Passanten helfen, du kannst armen Leuten Geld geben, du kannst Leute verschonen, aber ja, du hast recht, Manu, du wirst immer wieder durch die Story leider auch manchmal dazu gezwungen, irgendwie dann Sachen zu machen, die dann doch nicht mehr so ganz irgendwie mit diesem Bild, das du vielleicht selber von diesem Morgen hättest. Also, wo du halt sagst, klassisches Problem in Spielen, dass sie dir einerseits irgendwie so eine Wahlfreiheit geben, aber andererseits, wenn die Entwickler einfach vorgesehen haben, dass du jetzt zum Beispiel da irgendwie diesen Typen erschießt, von dem du da Schutzgeld eintreiben musst, dann gibt's halt keine andere Möglichkeit. Manchmal gibt's die, aber ganz oft muss man einfach diesen Morgen deutlich brutaler und irgendwie ja rücksichtsloser spielen, als einem das vielleicht selber sogar lieb wäre, wenn man tatsächlich den Anspruch hat, so ein bisschen so der Robin Hood zu sein. Man kann natürlich auch einfach wirklich ein eiskalter Killer und ein ganz brutaler Verbrecher sein.
Aber von der Story wird es ja schon so in die Richtung getrieben. Gerade das merkt man, wenn man die Story-Mission macht, Tobias, oder? Also ich finde, wenn man in der Open World unterwegs ist, dann hat man ja die Wahl. Helfe ich jetzt dem Zivilisten, der da gerade von 3 Kojoten angegriffen wird? Sauge ich dem, der von der Schlange gebissen wurde, das Gift aus? Nehme ich irgendwelche Leute mit, die mich nach dem Weg fragen? Erpresse ich die, überfalle ich den, die Kutsche, die an mir vorbeifährt, oder grüße ich die nett? Das ist ja alles dann recht plausibel, so wie du das machen möchtest. Aber sobald du dich in einer Story-Mission befindest, wirst du schon immer sehr Rockstar-typisch auch in eine gewisse Richtung gedrängt, weil gewisse Cutscenes, gewisse Überraschungsmomente, gewisse Wendungen in der Erzählung dann auch einfach passieren müssen. Und dann führt halt das eine zum anderen und im Endeffekt artet es doch eigentlich immer in einer Schießerei, in einer Ballerei aus, wo du mehrere Leute über den Haufen schießt. Also ich finde, da ist das Spiel so zweigeteilt und ist sich da nicht so ganz einig, was es eigentlich will oder was es dir eigentlich anbieten möchte als Spieler.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Na klar, nee, das ist tatsächlich auch leider so. Also wenn man dem Spiel was vorwerfen kann, dann schon das. Ich hätte auch, weiß ich nicht, diese ganzen Schießereien in der Form dann so häufig vielleicht auch nicht gehabt oder haben müssen, dass es dann derart immer irgendwie ausartet, war es vielleicht wirklich ein bisschen viel. Und man merkt schon auch, dass Rockstar da schon einen ganz klaren Plan hat, was die Narrative angeht. Ich meine, es gibt Momente, da macht es schon tatsächlich viel aus. Also man darf auch nicht vergessen, es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Enden. da wirkt sich's dann aus. Aber klar, was das Missionsdesign angeht, da wäre sicherlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Also es gab auch häufig irgendwelche Situationen, wo ich dann dachte, na gut, dann bin ich jetzt mal super smart und flankiere jetzt irgendwie ganz krass und zack, hast du irgendwie ein Game-Over-Screen, weil du irgendwie einen Meter zu weit dich von irgendwem entfernt hast. Und sowas reißt einen dann natürlich voll raus.
Bevor wir jetzt aber zu diesen Story-Missionen nochmal kommen, ich wollte dich an diesem Moralsystem nochmal, hast du denn das irgendwie gespürt, Daniel, wenn du sagst, du hast jetzt auch so eine Art Robin Hood gespielt, ist dir das Moralsystem denn irgendwie positiv aufgefallen? Also ich hatte so im Vorfeld bei der Berichterstattung über Red Dead Redemption 2 so das Gefühl, das wird das Open-World-Genre verändern. Ja, da gab es dann so Berichte, dass die Leute drauf reagieren, wenn du nicht gewaschen bist, dass sie sich daran erinnern, wie du aussiehst, welche Klamotten du anhast, wenn du eine Bank überfällst und dann wieder in die Stadt reitest und so weiter. Und ich habe gedacht, Wunder, was da jetzt passiert, was Rockstar sich da Neues ausdenkt. Und dann habe ich dieses Spiel gespielt und dachte, naja, es ist auch eigentlich wie immer. Also wenn man ein GTA gespielt hat, wenn man das alte Red Dead gespielt hat, wenn man irgendein Open-World-Spiel gespielt hat, dann fühlt sich das doch eigentlich an wie immer, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber so dieses Moralsystem, was da drin ist, ich habe nicht das Gefühl, dass das so krasse Konsequenzen hat für die Art, wie man dieses Spiel spielt. Hast du das anders empfunden?
Wenn ich die Frage jetzt wirklich genau und detailliert beantworten müsste, dann müsste ich, glaube ich, zu viel vom Ende spoilern. Also am Ende hat dieses Moralsystem dann schon nochmal eine größere Auswirkung. Aber das wäre sicherlich was man wahrscheinlich besser im Nachschlag bespricht. Es gibt schon zwischendrin immer wieder Momente, wo du schon merkst, okay, wenn du moralisch gut bist, dann wird dir das auch zurückgezahlt. Also wenn du dann tatsächlich mal einem hilfst, der draußen sein Pferd verloren hat oder eben von wilden Tieren angefallen wurde oder dieses Beispiel, was du genannt hast mit der Schlange, dann kann es schon sein, dass man den dann in der Stadt mal wieder trifft und der sich dann bei dir bedankt in irgendeiner Form oder in einer anderen. Du merkst schon auch, wenn du halt wirklich ungewaschen, unrasiert und stinkend irgendwo, insbesondere eben in jetzt Saint-Denis oder so, irgendwo in den Saloon gehst, dann kriegst du schon mal einen blöden Kommentar. Dann reagieren die Leute anders auf dich, als wenn du kurz vorher gerade beim irgendwie Barbier warst, perfekt frisiert bist und einen schicken Westernanzug anhast. Ne? Dann wirst du gleich irgendwie von den Leuten anders angesprochen. Das sind im Grunde jetzt einfach nur so einfache Trigger-Mechanismen halt, ne? Wo man halt merkt, okay, das Spiel setzt halt irgend so einen Wert für dich fest, ob du gepflegt oder nicht gepflegt bist, und dann kriegst du halt von dem NPC einen anderen Kommentar. Ich habe es jetzt in der Form tatsächlich nicht erlebt, dass ich dann andere Optionen gehabt hätte, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, in den Laden komme ich jetzt gar nicht rein, so wie ich aussehe, und wenn ich jetzt aber gepflegter auftauche, dann komme ich da rein und dann öffnet sich auf einmal eine ganz andere Nebenmission. So habe ich das nicht erlebt.
So ist es ja tatsächlich auch nicht. Also ich meine, man merkt es dann, wenn du halt einen hohen Ehrewert hast, dann kriegst du halt irgendwie günstiger irgendwelche Waffen oder Proviant, kostet halt weniger sowas, ne? Aber was Daniel gesagt hat, nur nochmal ganz kurz, dass die Umwelt darauf reagiert, das finde ich schon tatsächlich sehr eindrucksvoll. Und auch klar in den Städten und Leuten, denen man begegnet, aber das gilt natürlich auch fürs Camp, ne? Man hat ja dieses Lager, in dem man was sozusagen als Hub dient, ne, da kannst du dann die Schnellreise aus von bedienen, sowas beispielsweise. Und da sind ja die ganzen Camp-Mitglieder und die reagieren halt auch je nachdem, wie du, ne, man hat im Prinzip zwei Optionen, mit den Leuten zu interagieren. Das ist einmal eben freundlich und unfreundlich. Klingt jetzt erstmal nicht so doll, aber daraus entstehen eben total dynamische Dialoge. Also ich finde das total krass, was die da aufgenommen haben müssen an Dialogzeilen. Also das ist schon wirklich sehr eindrucksvoll für jede Situation irgendwie, ne? Das muss man sich ja vorstellen. Je nachdem, wie man aussieht, das ist ja ein Faktor, dann eben den Ehrewert, den man ohnehin schon mitbringt, und dann, wie du dann auch auf die Leute zugehst und so. Und da gibt's eben wirklich teilweise herrliche Dialoge. Ja, also einfach mal nur, reite immer mal einfach rum und quatsche einfach die Leute zu und gucke mal, was passiert. Und das ist schon, treibt schon sehr ulkige Blüten.
How you doing, Mrs. Adler?
How are you? Been quite a journey since I joined you fellas.
Yes.
And now you and Dutch have joined high society. Oh, Lord above.
Yeah, it seems so.
I think my days in polite society are over.
Well, I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can.
You get any leads?
Yeah, I think so.
You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Miss Sadler, will you excuse us?
When are you going to let me come robbing with you, Dutch?
My lord, a few more like her, we could take over the whole world.
A few more like her, there wouldn't be much of a world left.
Yes, perhaps.
Naja, wenn wir jetzt gerade bei dem Camp sind, das hat mich auch sehr enttäuscht. Man hat ja dieses Camp und das sind diese verschiedenen Gangmitglieder und die Aufgabe ist eigentlich ganz cool. Die Prämisse ist ja, dass jeder dazu beiträgt, für das Gemeinwohl dieses Camps zu sorgen. Da findest du dann so ein Buch, bei dem sich dann jeder eintragen kann, wie viel Geld hast du da und da erwirtschaftet. Die Leute kommen auf dich zu und sagen, hey, ich habe hier irgendwie gehört, da drüben, da ist immer so eine Patrouille, da entstehen dann manchmal eben Story-Missionen heraus. Du kannst aber auch dann eben diese Geldeintreiber, Nebenmissionen für den Deutschen in deinem Camp machen, der halt sagt, hier, der schuldet uns noch Geld, reit doch da mal hin. Mr. Strauss, genau.
Genau, Herr Strauss, ja.
Und von der Dynamik als Story-Element finde ich das ja eigentlich ganz cool, dass daraus quasi wirklich so die Notwendigkeit entsteht, diese Einbrüche zu planen. Ja, das hat mir ganz gut gefallen, dass sie halt sagen, wir brauchen jetzt das Geld. Könnt ihr mir dann aber erklären, warum dieses Potenzial so schnell weggeschmissen wird? Also man hat das Gefühl, wenn man die ersten Stunden spielt, man ist sowieso der Einzige in diesem Camp, der irgendwas dazu beiträgt, dass da Geld in den Kassen landet. Und spätestens ab der, ich weiß nicht, fünften, sechsten Stunde oder so, gibt es eine Mission, bei der man was macht, ohne es jetzt zu spoilern. Und danach hat sich das Thema doch eigentlich erledigt, was das Geld angeht. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das nicht ausgeschöpft wurde, dieses Potenzial, ja, dass man da wirklich irgendwie auch merkt, die Leute haben Bedürfnisse, die müssen was essen oder so weiter. Ich fand das recht ungenutzt eigentlich als Möglichkeit, was damit gemacht worden ist.
Ich fand das Camp auch, wird es später mehr. Je länger das Spiel lief, desto nerviger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ja. In den letzten, weiß ich nicht, 20 Spielstunden war ich einfach nur, ach, gib mir diesem scheiß Camp weg. Also es ist wirklich so, wie du sagst, man muss da Geld in eine Kasse einzahlen und die Regeln der Bande, so der Ehrenkodex, besagt eben, dass jeder immer einen gewissen Anteil seiner erbeuteten Sachen, du kannst da eben auch, wenn du irgendwie von Leichen dann irgendwie so Taschenuhren oder irgendwelche Schmucksachen, Eheringe oder Ketten oder sowas, halt irgendwas, was von Wert ist, abnimmst, kannst du das halt quasi auch als Naturalien dorthin bringen und dann wird das quasi auch mehr oder weniger der Bande dann zugeschrieben, weil das dann halt irgendjemand verkauft, aber du musst es dann halt nicht beim Händler verkaufen. Und du kannst aber auch Bargeld einzahlen und du kannst aber auch Essen vorbeibringen, was du gejagt hast. Und ich hatte da wirklich das Gefühl, ich bin der Einzige, der das macht. Also ich bin der Einzige, der sich an diesen Kodex hält und du kannst auch wirklich nachschauen in diesem Buch. Da steht dann halt drin, was ich habe da irgendwie hier $5, da $20, hier eine Taschenuhr für $8 und dann schaue ich und dann hat halt einer hat da mal irgendwie 5 Cent einbezahlt von den anderen. Und,
genau. Das ist, aber trotzdem kacken dich alle an, dass du kein Geld vorbeibringst, ja, oder?
Genau, und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, einen Hirsch, 2 Rehe und irgendwie 5 Truthähne vorbeigebracht und das hat dann ungefähr einen Tag gehalten. Also was fressen die denn in diesem Camp? Weil so ein Hirsch, da ist schon ein bisschen Fleisch dran und wenn du dann aber nichts bringst, dann ist auch wieder so, ja, also jetzt wird es aber schon ein bisschen knapp hier mit dem Essen, Mr. Morgan und so. Und das so, bin ich der Einzige, der hier jagen kann? Ihr hockt den ganzen Tag da irgendwie im Camp rum und wenn ich einen Hirsch vorbeibringe, dann hält der einen halben Tag. Also das war für mich auf Dauer einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, nur noch nervig. Ich fand das total cool, wie man immer in das Camp dann zurückkommt, wie dort auch absichtlich das Spiel so ein bisschen, ja, dich entschleunigt, indem du dann zum Beispiel nicht sprinten kannst. Also ich finde, das ist total atmosphärisch, dass man dort halt nicht einfach reinrennt, wie in so einem klassischen Rollenspiel hab und einfach so sprinten, bla bla bla, Dialog wegklicken, Geld nehmen, nächste Quest und weiter, wie man das halt sonst immer in so Rollenspiel-Hubs macht. Sondern du musst da wirklich durchlaufen, dann sprechen dir welche an, du kannst auch irgendwie Leute ansprechen oder kannst einfach nur irgend sowas so how you doing und sowas sagen, einfach nett zu denen sein im Prinzip. Und da merkt man schon, dass man mit der Zeit so ein bisschen die Charaktere irgendwie kennenlernt, dass auch jeder so eine eigene, ja, Rolle dort hat, einen eigenen Tagesablauf und so. Das fand ich total cool. Aber dieses Management von dem Camp, das hat mich auf Dauer nur noch angeödet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vor allem ist es auch so konsequenzlos irgendwie, finde ich. Diese Bedürfnisse, die man hat, also auch Essen zur Heilung und so weiter, die sind ja nicht so richtig hundertprozentig konsequent durchgesetzt. Auch das Camp, wenn du da jetzt nie was machst, Tobias, ist ja jetzt nicht so, als gehst du Game Over, wenn du dem Camp nicht was vorbeibringst oder wenn du nie was isst, dann isst du halt nie was, dann hast halt wenig Energie. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass man da, dass das jetzt ganz konsequent durchgezogen ist, dass du irgendwie übernachten musst und dass du dann arg müde wirst, du bist halt einfach ein bisschen schlechter unterwegs, aber so richtig hundertprozentig stimmig ist es dann doch nicht umgesetzt.
Nee, das stimmt schon. Aber es ist zumindest schon so, dass man durchaus profitiert, wenn man was macht. Also das darf man mal nicht vergessen. Also es ist ja, wenn du beispielsweise einen frisch gejagten Hirsch irgendwie abgibst und so, dann macht ja der Koch, macht ja da dann den tollen Eintopf draus. Da kann man sich ja dann einmal am Tag was nehmen. Und da ist es dann so, da hat man dann schon irgendwie es gibt ja dieses Kernsystem bei den Werten, also es gibt ja einmal eben die Gesundheit, dann gibt's die Ausdauer und dann gibt's das Dead Eye, dass der Kern davon, der wiederum bestimmt, wie schnell sich diese Werte regenerieren, dass der dann für einen ganzen Tag vergoldet ist, was eben heißt, dass die Regeneration besonders schnell ist, also sowas. Oder wenn du diese normalen Aufgaben im Camp übernimmst, wie jetzt beispielsweise, da kannst du Heuballen von A nach B tragen, eben zu den Pferden oder irgendwelche Futtersäcke umstapeln oder Holz hacken oder Wasser holen. Das wiederum gibt dann Erfahrung für Dead Eye, aber wenn man die erstmal voll hat, dann stimmt es, dann ist es, dann kann man sich das auch sparen, dann macht man es, weil es irgendwie atmosphärisch vielleicht toll ist, aber eigentlich weiß man, ja, muss jetzt auch nicht sein. Ne? Also, aber das will ich auch noch kurz sagen, es gibt schon durchaus ein paar, die, also stimmt, mit dem Buch auf jeden Fall, wenn man da reinguckt, was die anderen da anbringen, das ist schon sehr übersichtlich. aber ich finde es auch sehr schön wiederum, dass man dann schon immer mal sieht irgendwie, dass andere dann doch auch Sachen machen. Also zum Beispiel, wie sieht, dann sieht man eben auch einen ganz tollen Charakter, finde ich ja, den Charles, den Halb-Indianer, Halb-Schwarzer, Halb-Indianer, dass der hackt dann eben mal Holz oder John Marston, der dann da auch irgendwie Zeug hin und her trägt und so. Also das fällt dann schon auch auf. Das finde ich schon, wie gesagt, atmosphärisch toll, aber natürlich, was die Konsequenz angeht, bin ich da leider bei euch, ja.
Ja, also es ist ein reines Atmosphäre-Hub, würde ich sagen.
Ja, total. Aber dafür funktioniert super.
Man geht als Arthur ja auch einmal hin, hackt Holz und dann denkt man sich, okay, das brauche ich auch nie wieder in meinem Leben machen. Ich habe jetzt einmal gesehen, wie die Animation für Holzhacken ist. Das reicht jetzt mir auch für die nächsten 10 Spielejahre, weil es hat einfach macht keinen Unterschied, ob du es tust oder nicht. Aber es ist halt auch einfach mal schön, in dieses Camp nach Hause zu kommen und dann sitzen die alle am Lagerfeuer und dann fangen die halt an, ein Lied zu singen. Und du kannst dann mit einem Tastendruck Press X to sing, so nach dem Motto. Ja. Das sind schon tolle Momente, die ja nicht unbedingt eine spielerische Konsequenz haben. Da wird jetzt auch kein Beziehungsbalken dadurch größer, aber das muss ja auch nicht immer sein. Ich finde, es ist total schön auch an Red Dead Redemption, dass es sich eben die Zeit nimmt und dir die Zeit gibt, auch einfach diese Stimmung zu erleben, was ja vor allem auch in der Open World zum Tragen kommt, auch wenn du irgendwie campst und Lagerfeuer machst und so. Das ist ja alles nicht unbedingt notwendig, aber es passt halt da gut rein. Ich finde es als Story-Hub nochmal, um an der Stelle wieder aufzugreifen, als Story-Hub finde ich es aber fantastisch. Du kommst da rein, du gibst irgendwie diesen Hirsch ab, den du irgendwie gerade gejagt hast und dann guckst du in die Liste und dann siehst du, ich soll noch 3 Bison-Felle irgendwie mitbringen. Dann denkst du dir, okay, das mache ich jetzt. Dann läufst du zu deinem Pferd und dann kommt so eine Tante, so eine hektische, angerannt und fängt an, mit dir dich ins Gespräch zu verwickeln und dann entwickelt sich daraus eben eine Story-Mission, ja, dass sie sagt, wir müssen jetzt ganz schnell dahin, wir müssen das erledigen, begleite mich, helf mir oder so weiter. Oder eben den du gerade angesprochen hast, dieser Charles, sagt, hey, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Und dann reitest du los. Und das ist so eine schöne, finde ich, dynamische Form, wie diese Quests dann auch beginnen können. Und dann steckst du halt auf einmal in dieser Story-Sequenz drin, obwohl du was ganz anderes machen wolltest. Das Problem an der Sache ist, ich hatte ja gerade vor, diese Bison-Felle zu jagen. Und dann reiten wir da so los und während, so Rockstar-typisch, während wir da auf dem Weg sind, erzählt er mir halt was vom Pferd, im wahrsten Sinne des Wortes, erzählt mir, was gerade los ist, was mit wem passiert ist und warum wir da hinreiten. Und dann, während ich das da so mache, du kannst dich ja trotzdem frei bewegen, sehe ich Bisons, so eine ganze Herde. Und ich so, oh geil, genau die wollte ich ja, steig kurz ab. Und dann dachte ich, der bleibt schon stehen, der wird ja kurz auf mich warten. Dann schieße ich da diesen Bison, gehe hin, fang den gerade an zu häuten, zack, Game Over. Und ich so, hä, was, wieso denn? Also dieser Immersionskiller, ich bin mit dem unterwegs, natürlich, das war jetzt aber nicht so dringend. Der hat halt gesagt, komm mir mit, ich will dir was zeigen. Dann kann der doch mal kurz warten, wenn ich da einem Bison das Fell abziehe. Also das hast du ja vorhin auch schon angedeutet, Tobias. Warum unterbricht mich dieses Spiel denn dann so und reißt mich völlig raus und dann bin ich Game Over und ich muss halt die Mission von vorne wieder starten? Und da habe ich wirklich gedacht, ich bin im falschen Spiel, weil das hätte ich nicht erwartet, dass ein so groß angekündigtes Open-World-Spiel, so ein großes neues Rockstar-Spiel, dass die so Altlasten mitschleppen, die halt die Rockstar-Spiele schon immer begleitet haben. Also ich dachte, dass sie da einfach einen Schritt weiter gehen und dir auch mehr auf dich reagieren mit den Ideen, die du gerade hast und mit den Sachen, die du halt machen möchtest. Also gerade nach Breath of the Wild zum Beispiel, nach Zelda, ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingsspiel, aber gerade nach so einem Open-World-Spiel hatte ich das Gefühl, das ist ein Rückschritt und kein Fortschritt.
Na gut, da hast du mich jetzt natürlich kalt erwischt, weil den Vergleich habe ich einfach nicht.
Da kann ich vielleicht einspringen, weil wenn Nintendo Red Dead Redemption gemacht hätte, könntest du zweimal mit der Pistole schießen und dann würde sie auseinanderbrechen. Das wäre
genau. Ungefähr so. Ich hätte das auch, ja. Nein, also kurz zur Erklärung, den Vergleich meine ich nur, dass eben Breath of the Wild bietet dir ganz viele Systeme und du kannst alles miteinander vermischen. Also wenn du eben lernst, du kannst jetzt mit einem Drachengleiter fliegen und du lernst, du kannst Feuer, also die Steppe mit dem Feuer anzünden, dann kommst du halt auf die Idee, hey, Thermik und so, ja, vielleicht steigt da warme Luft auf und dann probierst du das und dann funktioniert das auch. Und dann schwebst du halt über das Feuer, was du gerade angezündet hast und dann steigst du auf. Und solche Sachen, dass dir ein Spiel Systeme zeigt und Systeme anbietet, das existiert in Red Dead Redemption 2 nicht, ja. Da gibt's dieses eine System, aber das ist halt nicht funktional, wenn du gerade in der Story-Mission bist und dir gerade Rockstar sagt, du musst jetzt hier das machen. Da steht ja dann noch immer unten dran, was du machen musst. Also du bist dann so eingepfercht in diese Furche.
Naja, vielleicht ist es wirklich einfach so, dass denen die Narrative da über alles geht. Also kann man natürlich finden, wie man will. Aber auf der anderen Seite, wenn Charles dir irgendwie gerade ganz fürchterlich wichtige Sachen erzählt, dann ist es vielleicht kann man sich dann auch die Frage stellen, ist es denn jetzt in dem Moment gerade angemessen, wenn ich vom Pferd springe und drei Büffel erschieße? Vielleicht passt es gerade nicht so. Also ich verstehe, was du meinst, aber kommt halt drauf an, auch, glaube ich, was für eine Erwartung man da rangeht. Also ich stimme da total zu, wenn es um die Altlasten geht. Gab auch wirklich Sachen, die mich da schon zur Verzweiflung gebracht haben. Allein dieses beknackte Radialmenü, wenn du da Waffen auswählst und dann hast du aus Versehen wieder doch den Popelrevolver statt den coolen, den du irgendwie gerade hast und dann kannst du den aber nicht wechseln, weil, weiß ich auch nicht, also das ist schon, sowas nervt mich dann viel mehr. Aber so eine Situation, wie du sie jetzt beschrieben hast, hatte ich einfach auch nicht. Also weil vielleicht bin ich da auch der ideale Rockstar-Spieler, weiß ich nicht, aber
also für mich leidet dieses Spiel schon sehr deutlich an einem Overkill an Mechaniken, die da drin sind, die beim ersten Mal wirklich irgendwie toll, teilweise echt eindrucksvoll sind. Der Hauptcharakter hat Bartwuchs und du kannst jetzt nicht einfach zum Barbier gehen und sagen, hier machen wir mal einen geilen Vollbart oder einen schönen Schnäuzer oder irgendwie fette Koteletten. Du musst halt warten, bis der Bart wächst und dann kannst du dir die entsprechende Frisur oder den entsprechenden Bart dazu machen. Das ist eine tolle Mechanik, trägt das viel zur Narrative bei, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Dann Essen, Kochen, Jagen, Pferd striegeln, das sind alles Sachen, die kann man irgendwie machen. Das ist alles irgendwie ein tolles Beispiel dafür, wie detailversessen die Macher da waren. Aber es sind alles so Sachen, wo man sich denkt, hättest du es jetzt wirklich gebraucht? Also wäre jetzt die Story oder diese Welt weniger eindrucksvoll gewesen, wenn ich jetzt mein Pferd nicht hätte striegeln können? Das ist dann auch.
Ich behaupte ja.
Ja, ich stelle das jetzt einfach nur mal zur Debatte quasi in den Raum, weil bei mir war es halt so, ich habe wirklich echt krasse Gänsehautmomente erlebt in diesem Spiel. Und gerade hinten raus zieht die Story wirklich an, da wird sie wirklich gut. Und auch diese ganze Welt, wie die gestaltet ist, wie die aussieht teilweise, ist wirklich, wirklich eindrucksvoll. Kann man überhaupt nicht anders sagen. Aber leider gibt es eben auch viel so Mechaniken und Open-World-Gedöns, durch das man sich dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wühlen muss, bis man mal an diese geilen Story-Momente kommt. Und wenn jetzt, so wie Manu oder du jetzt gesagt hast, Tobias, wenn jetzt wirklich in die Story über alles geht, dann sage ich mir, ja, aber warum muss ich denn jetzt irgendwie essen und warum muss ich, wenn ich irgendwie in einem Haus bin, jede einzelne Schublade einzeln durchsuchen, um da irgendwie Pistolenöl rauszukommen, damit ich damit meine Waffe dann wieder pflegen kann oder eingelegte Aprikosen aus der Dose, damit ich die dann irgendwie ständig fressen kann und trotzdem irgendwie ständig an Untergewicht leide, weil ich weiß nicht, ob man es in diesem Spiel irgendwie schafft, Normalgewicht zu halten. Das ist leider genau das Gegenteil vom echten Leben. Da ist es nämlich fast unmöglich, in Red Dead Redemption 2 irgendwie Normalgewicht zu halten, weil man immer Untergewicht hat, wenn man nicht die ganze Zeit frisst anscheinbar. Und Ja. Auch die Story hätte meiner Meinung nach an manchen Stellen ein bisschen gestrafft werden können. Also
das auf alle Fälle, ja.
Ich würde sagen,
ich verstehe auch nicht, warum sie sich halt nicht entschieden haben, nur ein Storyspiel draus zu machen. Ich meine, die Story ist so gut in diesem Spiel und die Charaktere sind so toll. Ich bräuchte diese ganze Open-World-Sache drumherum eigentlich gar nicht. Und die Sachen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sind ja genau das Dilemma daran, dass ich finde, dass die Open World von Red Dead Redemption, die ist ja in sich auch eigentlich cool. Also die Welt finde ich toll, da rumzureiten und zu jagen, die seltenen Tiere, gerade du, Tobias, kannst da sicherlich auch 1000 Jahre von erzählen. Du hast ja auch im ersten die Blumen gefunden und hier, das macht ja so Bock, hier auch einfach durch die Prärie zu reiten und irgendwelche weißen Tiger zu finden oder sowas in der, nee, Löwen, Bergpumas oder was auch immer das sind, ja, du weißt, was ich meine, diese seltenen Tierarten. Oder wenn du jetzt auf Jagen nicht stehst, dann kannst du auch einfach halt dir anschauen, wie dieses Amerika da damals aussah und entdeckst ja immer irgendwelche coolen Landschaften und es ist ja eine fantastisch gestaltete Welt und du findest ja dann auch immer so Zufallsereignisse. Wenn sie sich komplett darauf konzentriert hätten, fände ich es, glaube ich, auch viel besser, oder? Oder wenn sie sich halt komplett auf die Story und auf die Erzählung konzentriert hätten. Aber ich finde, dass sie es nicht schaffen, diese beiden sehr unterschiedlichen Spiele, die in diesem Spiel drinstecken, irgendwie gut miteinander zu verbinden. Ich habe immer das Dilemma bei diesem Spiel, dass ich beides irgendwie erleben will und beides beißt sich in meinem Spiel beißt sich das. Also ich werde einfach bis heute nicht warm mit Red Dead Redemption 2, weil mich das so ankratzt irgendwie, dieses Dilemma. Ist ganz komisch. Also ich hätte da lieber zwei Spiele, die ich unterschiedlich spielen kann. Ja. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich tatsächlich sagen, ich will nur das Story-Element von diesem Ding haben, weil Open-World-Spiele habe ich eigentlich genug. Und das, was ich jetzt an Red Dead Redemption 2 wirklich sehen möchte und schätze, sind eigentlich die Charaktere und die Geschichte, die ja nach und nach auch immer besser wird. Da stimme ich euch ja völlig zu. Der Anfang ist vielleicht ein bisschen langsam und mir vielleicht auch ein Ticken zu langsam, aber das ist ja Geschmackssache. Aber diese ganze Open-World-Kram hätte ich von mir aus auch komplett kicken können, weil so revolutionär ist es jetzt tatsächlich nicht, was da passiert, meiner Meinung nach.
Nee, das ist es auch nicht. Also das ist halt eine perfektionierte Version von einer Rockstar-Welt, also aktuell einfach, klar. Ja, und ich kann es verstehen, dass man so aus spielmechanischer Gewohnheit auch irgendwie Bock hat, dass man, also jetzt nur um das Beispiel mal aufzugreifen, was die, weiß ich nicht, Schubladen aufmachen angeht und so, ne, und die Pfirsiche rausnehmen. Klar könnte man das machen, dass man auf Knopfdruck irgendwie wie, weiß ich nicht, wie bei Assassin's Creed so im Vorbeigehen, so zack, 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 hier hast du einen halben Wald eben gerodet, damit du dir schöne Pfeile bauen kannst. Funktioniert hier natürlich nicht. Und also bei mir, auf mich, hat es eben wirklich total atmosphärisch einfach nochmal gewirkt. Also ich musste auch erstmal umdenken, ne? Und dachte so, boah, ey, ohne Quatsch, ich brauche jetzt hier eine halbe Stunde, um den Schrank irgendwie zu durchsuchen. Und dann dachte ich aber irgendwann, ja, okay, dann ist das so. Dann versuche ich mich mal drauf einzulassen und jetzt ist es, also mich stört es tatsächlich gar nicht mehr. Also wenn man sozusagen diesen Schritt dann irgendwie vollführt hat, dann ja, wie gesagt, dann nervt's nicht mehr. Also wie gesagt, bei mir ist es jedenfalls so.
Also für mich ist das leider genau das Gegenteil von Atmosphäre. Das ist irgendwie völliger Mechanik-Overkill. Also Atmosphäre für mich ist irgendwie Wetterleuchten am Horizont, irgendwie Sonnenuntergang in der Prärie. Das Spiel hat wirklich Lichtstimmungen. Sowas habe ich in dem Spiel noch nicht erlebt. Es ist wirklich ohne Untertreibung teilweise von der Stimmung her das Schönste, was ich jemals irgendwie in einem Spiel erlebt habe, und ich glaube, es wird auch noch lange dauern, bis irgendwie dieses Niveau nochmal irgendwie erreicht wird. Die eisige Luft in den Bergen, irgendwie diese schwülen Sümpfe bei Le Moyne, die dreckige Luft in dieser Bergbausiedlung da, Ennsburg und so, das sind teilweise so unterschiedliche Bilder, die aber trotzdem irgendwie alle in diesen Wilden Westen reinpassen. Das ist für mich Atmosphäre. Aber dafür muss ich irgendwie, dafür brauche ich keine Pferdehoden, die nach Kälte animiert sind oder Bartwuchs, der.
Endlich haben wir die Hoden. Der Micha hat schon angerufen, hat gefragt, wo die animierten Pferdehoden bleiben. 37 Minuten haben wir gesprochen, bevor die Hoden zu Wort kamen. Micha, jetzt haben wir es.
Ja, aber ist doch wahr. Das ist so, ist das wirklich Atmosphäre? Trägt das irgendwie zum Spielgefühl bei? Wenn jetzt der Bart entsprechend wächst, wenn ich mein Pferd spriegeln muss, wenn ich Kräuter irgendwie zum Kochen kombinieren muss, damit ich dann da was raus habe. Also das ist für mich keine Atmosphäre. Die Atmosphäre sind die Beispiele, die ich oben irgendwie
Ja. Na klar, naja, wie gesagt, aber das meine ich ja eben, dass ich das Spiel, also da muss man halt Bock drauf haben, so, ne? Und ich habe da Gott sei Dank Bock drauf. Deswegen, so dieses, ich kann es, wie gesagt, ich verstehe das auch total, aber für mich passt es einfach, dass man sieht, wie er, dass die dafür, die haben ja wirklich für alles eine einzelne Animation irgendwie. Und für mich passt es aber dann einfach, dass er, wenn er, keine Ahnung, die untere Schublade macht er auf, nimmt was raus, aber wenn er sie wieder zumacht, dann macht er es zum Beispiel mit dem Fuß oder so, ne? Und also für mich funktioniert es halt, ne? Also jetzt gar nicht, weil ich so dieser krasse Fanboy bin, der ich natürlich auch bin, aber es ist irgendwie nochmal was anderes.
Also ich genieße sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Spiel insgesamt deutlich entschleunigter und ruhiger ist als jetzt zum Beispiel mal in GTA, wenn man das vergleicht. Ne? Im GTA hast du ständig Reizüberflutung, ne? Weil du das Radio, dann hast du Gelaber, Großstadtchaos, irgendwie ständig prasseln irgendwelche Eindrücke auf dich ein. Und hier ist es wirklich so, hier passiert, also ohne Untertreibung, oft manchmal minutenlang nichts, wenn du einfach irgendwo hinreitest. Und das kann aber auch irgendwie seinen ganz eigenen Reiz haben, wenn man einfach so ein bisschen gedankenversunken irgendwo hinreitet und das Spiel ja da auch dann keine Möglichkeit gibt, das abzukürzen. Das kann man sicherlich als Kritikpunkt anführen. Mich hat das ehrlich gesagt überhaupt nicht gestört, weil ich das Spiel auch einfach sehr entspannend manchmal fand. Weil ich dann wusste, ich muss jetzt gar nicht irgendwie Mission machen, sondern ich genieße jetzt einfach mal diese Welt und reite jetzt einfach da mal abends noch 2 Stunden rum und entspanne mich so. Da kann da manchmal was passieren, da gibt's oft immer dann Zufallsbekanntschaften, die dann eben manchmal auch in der Mission enden, ganz oft aber auch nicht. Also das fand ich auch immer total interessant, dann irgendwie, keine Ahnung, in Saint-Denis zum Beispiel trifft man so eine Suffragette, also quasi so Frauenwahlrecht und so, kommt dann da auf einmal auf als Thema. Mhm. Man trifft einen Rassisten, das fand ich auch sehr interessant, der also wirklich,
nicht nur einen.
Ja, aber der behauptet ja wirklich von sich, er ist Rassist und der sieht es gar nicht als Schimpfwort oder als Beleidigung, sondern der sagt halt so, ja, er hat ja gar nichts da irgendwie gegen die anderen Rassen, aber er findet halt, die Rassen sollten sich nicht vermischen und das ist irgendwie schlimm, weil dann irgendwie jede Rasse so ihre eigene Stärke verliert und deswegen, und dann gibt er dir halt so ein Pamphlet, so ein Zettel da. Und das finde ich alles irgendwie tolle Sachen, die total entspannend sind, weil man dort einfach mal dieses Abtauchen in eine andere Welt, sich in einer anderen fremden Welt, in einer anderen, dir unbekannten Epoche zu verlieren und das einfach mal alles so zu erleben und in sich aufzusaugen, da ist das Spiel wirklich unschlagbar. Ob ich dafür irgendwie Pfirsiche aus Schubladen hätte holen müssen, das ist dann am Ende dann ein Streitpunkt, den, wie gesagt, so wie Tobias das total gut findet, weil das irgendwie für ihn die Welt noch glaubwürdiger gemacht hat. Das muss dann jeder für sich entscheiden, ob er da Lust drauf hat.
Mr. Morgan, I took your advice, sir. I took your advice.
Then your God has finally deserted you. What you talking about?
I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free.
Steht total zur Diskussion, auf jeden Fall, ja.
Ich weiß genau, was du meinst mit diesem Entschleunigen. Also am Anfang hatte ich echt Probleme mit der Langsamartigkeit des Spiels, weil ich direkt aus Assassin's Creed Odyssey auch kam, was dir danach wirklich, das ist jetzt kein Witz auf dich, Tobias, wie ein Turbogang vorkommt. Ja? Ja. Also das ist ja wirklich Open World im Turbogeschwindigkeit. Und auch da hast du ja diese Momente der Stille, wenn du dann irgendwie oben in Griechenland auf dem Berg stehst und da runter guckst. Aber dann hast du halt danach wieder bam, 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 irgendwie 18 Missionen in der Zeit erledigt, wo du wirklich eine Pfirsichdose isst in Red Dead Redemption, um bei diesen Pfirsichen zu bleiben. Du hast ja wirklich dieses sehr krasse Entschleunigung, nicht nur im Camp, sondern eben auch, wenn du dir die Zeit nimmst für dieses Spiel, dann hast du da auch so, dass du runterkommst. Und das finde ich, das kann man Red Dead Redemption wirklich hoch anrechnen. Da musste ich aber erst lernen, damit klarzukommen, weil Spiele heutzutage ja eigentlich nicht mehr so sind. Also so, du bist es ja gewohnt, dass jedes Spiel dir eine Schnellreise sofort anbietet, Komfortfunktionen, du läufst irgendwo drüber und sammelst auf. Nein, du musst hier jeden einzelnen dummen Drecks-Cowboy, den du erledigt hast, irgendwie mit einer einzelnen Animation abtasten, ob er eine goldene Uhr dabei hat, die er natürlich immer dabei hat. Und was die sich Zeit genommen haben, also ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen jahrelang animiert haben, um irgendwelchen Hasen, Schlangen, Krokodilen die Haut abzuziehen. Das ist ja auch jedes Mal irgendwie fantastisch anzugucken, weil du es jedes Mal anders irgendwie aussieht. Alles ist animiert, wie du schon gesagt hast. Selbst die Schublade wird dann anders zugemacht und so weiter. Aber da muss man sich dran gewöhnen. Da muss man wirklich Bock drauf haben und man muss sich auch die Zeit nehmen. Und gerade der Anfang, heilige Scheiße, ist der lahm. Also diese ganze Zeit, bis man endlich richtig in diesem Spiel angekommen ist, da reden wir von einer Dauer von 10, 12 Stunden,
nee, bevor das Spiel. Nee.
Bist du so wirklich drin bist mental in diesem Spiel, dauert es so lange, wie andere Spiele komplett zum Durchspielen brauchen, finde ich schon.
Ja, also ich habe jetzt natürlich meinen dritten Durchgang letzte Woche wieder gestartet und habe mal geguckt, also ich sag mal, bis zum ersten großen Storypunkt sozusagen, wenn man das Tutorial quasi verlassen hat, braucht man so 3 Stunden. Also, und ich finde, und dann kannst du ja im Prinzip schon wirklich echt sich komplett frei in der Welt schon bewegen. Also natürlich storymäßig, ne, kommt dann noch viel und so, und auch ein paar Mechaniken kommen erst später, aber im Prinzip, also deswegen wollte das nur so ein bisschen relativieren zumindest. Also 10-12 Stunden
ja, ist aber wirklich komfortabel wird es okay. Ja danach auch nicht. Also bis man erstmal gefunden hat, dass man sich die Schnellreise freikaufen muss im Camp. Ja. Ja, das sind so Sachen, die kriegst du halt in anderen Spielen irgendwie in der ersten Stunde im Tutorial erklärt. Und hier musst du halt einfach gucken. Ich habe das die ersten 7 Stunden, glaube ich, gar nicht gemerkt, weil ich da nie irgendwas gekauft hatte an diesem Wagen und das nicht ausgebaut hatte, bevor ich dann wusste, dass da auf der Karte auch so eine Pseudoschnellreise ist, die ja auch nicht so richtig komfortabel ist. Ja, also das sind ja so Sachen, die dazukommen. Womit ich gar nicht so Probleme hatte, war die Steuerung. Über die haben sich ja viele am Anfang auch ein bisschen gewundert. Beim Tobias weiß ich, dass er damit keine Probleme hatte. Das ist halt so Rockstar-like irgendwie, Daniel, oder? Also man muss so ein bisschen fummelig am Anfang, aber da kommt man schon rein, finde ich. Das ist jetzt nicht so schlimm wie
viele. Ja, man kommt schon rein. Also man merkt schon, dass so ein normaler Controller dann angesichts dieser vielen Möglichkeiten da doch an seine Grenzen gerät. Also die Tasten sind alle irgendwie zweifach belegt und du musst dann irgendwie die eine Taste halten und dann bedeutet das, dass sich dann nochmal vom Untermenü noch ein Untermenü öffnet und da kannst du dann irgendwie zwischen der Fackel und dem Fernglas wählen oder sowas und dann, aber wehe, du untersuchst dann irgendwie eine Leiche oder tastest die ab oder so, dann ist alles wieder weg und du hast wieder das Billo-Gewehr in der Hand oder so oder gar nichts, ja. Wenn dann die Schießerei anfängt und so, also ja.
Und jeder hat schon mal sein Pferd geprügelt, anstatt aufzusteigen und hat die Hufeisen ins Gesicht bekommen. Ja.
Also das ist wirklich, man kommt dann schon rein und am Ende habe ich dann auch kein Problem mehr damit gehabt, aber am Anfang war das schon sehr, sehr viel, was man da irgendwie sich alles merken muss.
Ja, wie gesagt, dieses Radialmenü, da könnte ich, also ich weiß nicht, wie man es hätte, ich habe keine bessere Idee, aber so ist auch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich finde das auch eher ungünstig mit
uns. Was ich aber noch zu der Entschleunigung auch anfügen wollte, gerade wenn man eben den Vergleich jetzt mit Assassin's Creed dann irgendwie anzieht, es ist total krass, öffne mal in Assassin's Creed nach, sagen wir mal, 20 Spielstunden das Menü. Da ist alles voll mit Symbolen und Zeugs. Und öffne mal in Red Dead Redemption 2 die Karte oder das Menü, da ist nicht viel. Also selbst nach langer Spielzeit hast du immer nur so ein paar Symbole auf der Karte. Du hast nie das Gefühl, dass das Spiel dich einfach mit der Masse an Sachen irgendwie erschlägt und so, hey, hier ist noch eine Mechanik und da und hier gibt's noch Shops und da kannst du noch das machen und hier kannst du irgendwie Banditen jagen und da kannst du Kopfgeldmissionen annehmen, sondern das ist alles immer relativ schlicht und wenn du die Karte aufmachst, siehst du schon so die wichtigsten Sachen, aber du hast nie das Gefühl, dass du von dieser offenen Welt so erschlagen wirst und das finde ich was man schon auch Rockstar echt nicht hoch genug anrechnen kann, dass sie es irgendwie geschafft haben, so eine riesige Welt zu erschaffen, in der man sich echt verlieren kann, ohne dass du aber das Gefühl hast, du bist davon dann irgendwie völlig erschlagen. Klar, hat natürlich auch dann den negativen Aspekt, Manu, dass das dann halt wirklich auch am Anfang so ein bisschen träge ist, ne? Weil du spielst ja wirklich die ersten paar Spielstunden und dann hast du so einen ganz kleinen Fleck nur auf der Karte aufgedeckt und hast jetzt noch nicht irgendwie alles gesehen von der Welt. Und das ist natürlich dann aber auch problematisch, weil du brauchst halt wirklich lange, bis sich das alles für dich so erschlossen hat. Aber ich fand das eigentlich eher positiv, weil mich diese ganzen, zumal die letzten Assassin's Creed wirklich voll waren mit Funktionen und Optionen, da dann eigentlich fast so ein bisschen erschlagen hat, die ganzen Open-World-Möglichkeiten.
Ja, Odyssey hat es ja auch ein bisschen geändert, dass die Karte deutlich entschlackter ist, dass du nicht mehr so zugeballert wirst. Aber ich fand es bei Red Dead Redemption dagegen, da gebe ich dir absolut recht, dass das geil daran ist. Also das mag ich eben da auch sehr, dass du nicht hier 1000 Missionen und Nebenmissionen Icons hast. Aber, Tobias, vielleicht kannst du mir das erklären, warum kommt dann nach jeder Mission ein kurzer Break, ein Immersionskiller, der dir sagt, dass du nur eine Bronzemedaille in dieser Mission dir errungen hast. Das ist so ja, idiotisch. Ey. Blend mir das doch beim New Game Plus ein oder lass mich das in den Optionen ausstellen. Was soll denn dieses Arcade-Belohnungsprinzip in einem Spiel, bei dem nicht nur die Hoden eben animiert sind, sondern das mir weismachen möchte, ich bin in einer Welt und ich kann machen, was ich möchte und ich bin ein verdammter Outlaw, ja, und ich lasse mir nichts vorschreiben und so. Und dann kommt Rockstar daher und blendet mir nach jeder Mission ein, dass ich gerade die Mission verkackt habe, obwohl ich sie ja geschafft habe, aber ich habe halt nicht innerhalb von 48 Sekunden 4 Headshots verteilt. Das regt mich so auf an diesem Spiel. Ich kann es dir gar nicht sagen, dass das drin geblieben ist, verstehe ich einfach nicht. Das
ey,
ist
da,
so
rennst, du, da rennst du bei mir total offene Türen ein. Ich finde auch so zum Abgewöhnen. Also ich begreife das auch überhaupt nicht. Also gerade in so einem Spiel, was auf diese Entschleunigung ausgelegt ist, die ja davon zehrt quasi, ne? Die ja dir ganz oft sagt, so, und jetzt nimmst du dir mal die Zeit und dann kriegst du irgendwie eine Bronzebewertung. Ich brauche diese Bewertung überhaupt nicht, aber dann steht da, ja, du hast jetzt hier irgendwie nur Bronze, weil du 6 Minuten statt 4 Minuten geangelt hast. Also, weißt du, so wo ich mir wirklich denke, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Also, da habe ich auch überhaupt gar kein Verständnis.
Du bist ja dann auch so ein Jäger. Du willst ja dann auch diese ganzen Achievements schaffen. Das ist ja auch ein cooler Reiz bei Rockstar-Spielen. Aber das ist ja trotzdem da. Das kann man sich doch dann auch einblenden lassen, wenn man es möchte. Aber in einer Story-Mission, wo du gerade einen Zug überfallen hast und denkst, du bist der geilste Cowboy der Weltgeschichte und dann auf einmal so, ja, möchtest du die Mission wiederholen? Du hast nicht genügend gemacht. Man kann ja dann auch gleich restarten. Das ist doch voll bescheuert. Ja. Das zerstört doch auch die Geschichte.
Ich finde es auch, also wie gesagt, ich bin da voll bei dir. Ich finde es auch total doof. Vor allen Dingen, dass du diese, ne, das Coole ist ja, du kannst das HUD dir ja total anpassen beispielsweise. Ne? Ja. Also du kannst sagen, okay, ich spiele hier mit normal, also dieses Standardding mit Minimap und so, oder du machst nur einen Kompass, dann ist du eben noch ein bisschen kleiner, oder du vergrößerst die Karte sogar, oder du kannst sie auch ganz ausschalten, was natürlich geil ist, wenn man sich dann irgendwann ein bisschen weiß, wo man langreitet und wenn man die Welt ein bisschen kennt, dann, also ich spiele jetzt natürlich nur noch so. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, so schwer kann es ja nicht sein, kann ich diesen Schnulli bitte ja nicht erst eingeblendet kriegen. Das würde mir echt viel bringen, so einfach, weil das wirklich, wie du sagst, der absolute Immersionskiller ist. Total. Ich finde das auch, finde das auch echt sehr unschön gelöst und steht einfach dem entgegen, was sie doch eigentlich rüberbringen wollen. Das verstehe ich auch nicht. Da merkst du dann eben ja, es ist halt auch ein Spiel, aber das hätte man ja auch irgendwie anders machen können oder irgendwie optional, dass du irgendwie guckst, wie habe ich denn da, ne, wenn man das irgendwie aber nicht so aufs Auge gedrückt kriegen, finde ich auch.
Also was für mich auch echt so ein Immersionskiller war, das habt ihr vorhin ganz kurz angerissen, aber ich wollte es echt nochmal hier auch weiter herausstellen. Warum müssen so viele, und gefühlt ist es einfach jede Mission, in einer Massenschießerei enden? Also das ist teils völlig unnötig. Da gibt es Moorhuhn-Sequenzen. Klar, es ist ein Western-Spiel und im Western gehört auch eine Schießerei dazu. Also das ist mir schon auch klar. Aber ich muss doch nicht immer 50 Leute über den Haufen schießen. Und ich muss doch auch nicht immer am Ende in Missionen, die teilweise überhaupt nichts mit irgendwie Gewalt oder sonst was zu tun haben. Da gibt es Aufklärungsmissionen, wo du irgendwie nur ein Gebiet aufklären musst und du denkst, naja gut, das ist halt auch so mal eine kleine Mission. Und dann ist immer so, jetzt wurdest du entdeckt, jetzt musst du erst hier 100 Leute über den Haufen schießen und dann wirst du nochmal von 50 Leuten auf dem Pferd verfolgt, damit du auch noch eine schöne Verfolgungsjagd hinten raus hast. Und das ist wirklich so, als ob da eigentlich ein Storywriter eine Mission geschrieben hat und dann hat der Missionsdesigner hat gesagt, ja, das ist cool, die nehme ich so, die Mission, aber ich baue am Ende noch eine fette Schießerei ein, weil das ist ja noch ein Spiel und im Spiel, also Spieler wollen Schießereien haben. Und es ist mir völlig schleierhaft, warum muss das da wirklich so in exzessiver Schießerei jedes Mal ändern? Also, und das Paradebeispiel ist ja dieser Gefängnisausbruch, der ist noch relativ am Anfang da in Strawberry, wo du halt einfach, also Strawberry ist ein Ort von, ja, weiß ich nicht, da stehen 5 Häuser, da werden 20 Leute leben, wenn überhaupt. Und dann brichst du da aus dem Gefängnis aus, beziehungsweise hilfst jemandem beim Gefängnisausbruch und schießt halt ohne Witz einfach 50 Leute da über den Haufen. Du rottest mehr oder weniger diesen kompletten Ort aus.
Zweimal sogar, ja.
Und Und dann kommst du da irgendwie ein paar Spielstunden später wieder hin und dann ist alles belebt und also, cool, hier, super, wie geht's, howdy und so. Und
Das Einzige, was dann kommt, ist vielleicht, hoffentlich machst du diesmal nicht so viel Ärger wie beim letzten Mal, aber genau. Dann denke ich mir, das ist dann, ist dann auch nicht so konsequent tatsächlich, ja. Ja, ich finde es auch, ich finde es auch schade, weil die zeigen ja in ganz vielen Missionen auch wirklich, dass es auch anders geht. Also das sind ja, ne, gerade so diese, das können die ja auch, diese leisen Töne, ne? Das haben die ja, also erzählerisch haben die das ja wirklich drauf. Ich kapiere es auch nicht, warum das dann immer so eine Ausmaße annehmen muss. Also
nee, und was Daniel ja auch sagt, ich meine, es ist ja völlig okay, es ist vom Genre her ein Wild West Game und natürlich gehören da auch Ballereien dazu und die Waffen sind ja auch ein zentrales Spielelement. Ja, nicht umsonst kannst du die Waffen ja auch gravieren und irgendwie verschiedene Sachen beim Händler dir aussuchen und es sind ja auch authentische Waffen und du kannst sie dann ja auch polieren und so weiter. Und natürlich gehört das auch dazu, zu dieser Zeitepoche gehört das ja auch dazu und es wird ja dann auch thematisiert und solche Sachen, aber die Schusssequenzen hätten noch viel mehr Wumms, wenn das Dogfights gewesen wären, ja, immer so 2-3 Leute, die irgendwie gegen dich und wenn das irgendwie herausfordernd und schwerer gewesen wäre, aber Daniel, du hast das Stichwort ja schon gesagt, das fühlt sich wirklich an wie billigste Moorhuhn-Ballersequenzen oft und das finde ich so schade, weil ich hatte ja dann gesagt, okay, die Open World macht mich jetzt nicht so an, weil das so ein Bruch ist, also konzentriere ich mich auf die Story-Mission. Und dann habe ich immer voll Bock an der Story und dann endet es halt wirklich ungelogen in 80% der Fälle in diesen Standardballereien, auch wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, das ist doch jetzt total unnötig. Und noch dazu machen die ja nicht besonders viel Spaß, finde ich. Also mir zumindest. Ich weiß, Tobias, du findest die ganz, ganz unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, aber rein mechanisch finde ich die auch relativ belanglos und langweilig. Also gerade an der Konsole, wenn du jetzt nicht mit Maus und Tastatur spielen kannst, weil es ja keine PC-Version gibt, schaltest du halt so auf, ziehst ein bisschen hoch, landest den Headshot, wenn du glücklich bist. Wenn nicht, dann musst du halt 5-mal draufballern, bis dann diese Slow-Mo-Sequenz kommt und dass der da umfällt und zack, zum nächsten, triggerst dich halt wieder zum nächsten, wechselst 2-mal die Deckung. Das ist ja jetzt auch nicht besonders herausfordernd oder besonders geil, diese Schusssequenzen. Also am Anfang machen die ja noch ein bisschen Spaß, aber ich finde, die nutzen sich extrem schnell ab.
Ja, also mit dem Deadeye macht es manchmal schon Spaß irgendwie, wenn du dann irgendwie da so 4 Leute, die gerade so in Deckung gehen und dann machst du dein Deadeye, markierst die alle und siehst dann wirklich, wie er danach dann wirklich so bang, 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 diese 4 Leute dann in einem in einer Schusssequenz mehr oder weniger dann irgendwie platt macht. Das kann dann schon manchmal Spaß machen, aber es wäre dann auch okay gewesen, wenn es halt nur 4 gewesen wäre, ne? Und es hätten dann nicht nochmal 40 weitere Gegner kommen müssen. Und nee. Also ich finde jetzt die Schießereien, mechanisch macht es schon manchmal Spaß. Es macht auch manchmal echt Spaß halt irgendwie, wenn du verfolgt wirst und dann irgendwie in einem Affenzahn du gibst dem Pferd noch extra die Sporen, damit es richtig schnell reitet und die verfolgen dich aber trotzdem und du versuchst wegzukommen und schießt irgendwie wild um dich und so. Mal ist es ja auch okay, aber es hätte halt einfach nicht in jeder Mission am Ende nochmal eine Pferdeverfolgungsjagd geben müssen.
Nee, die Masse ist da wirklich, das habt ihr total recht. Aber jetzt so, was die Mechanik angeht, also die finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also ich meine, ist jetzt nicht sonderlich herausfordernd, aber ich finde die immer, ich freue mich eigentlich auf jede Schießerei, dann, wenn sie selbst gewählt ist sozusagen, weil ich die schon klasse finde, also gut inszeniert und macht natürlich die Ragdoll-Geschichte auch nochmal, trägt auch nochmal ordentlich dazu bei. Und was ich eben auch sehr cool finde, dass du im ersten Teil gab es ja noch die Duelle, ne? Das waren dann so eine extra kleinen Mini-Zwischen-Mini-Spielchen oder Sequenzen, wie auch immer man das nennen mag. Und hier kannst du das aber, das war mir auch bis zur Hälfte des ersten Durchgangs gar nicht klar, kannst du das ja permanent machen eigentlich aus dem Stegreif, ne? Also wenn du den rechten Trigger sozusagen ganz leicht andrückst, dann siehst du schon, dann wird halt angezeigt, okay, du kannst jetzt ziehen und in der Zeit lädt sich sozusagen das Deadeye auf und wenn du dann im richtigen Moment ziehst, dann hast du eben diese Momente, ne, muss ich nur gerade dran denken, Daniel, wenn da eben 3-4 Leute stehen, die schon mit gezogener Waffe auf dich zielen und du das trotzdem noch schaffst, die vorher dann zu erwischen, das fühlt sich schon ziemlich geil und ziemlich westernmäßig auch an. Also das finde ich schon echt cool gemacht und wie gesagt, auch sonst so die Waffen und so, die man da zur Verfügung hat, das finde ich, das ist für mich total rund, tatsächlich. Also, kann jetzt nicht sagen, dass nicht
die Mechanik da langweilt. Obwohl da eine relativ komische Mechanik drin ist, weil Geld hat eigentlich in dieser Welt, gut, das könnte man natürlich jetzt auch irgendwie als moralische Botschaft des Spiels dann deuten, dass du dem Geld hinterherjagst, aber eigentlich brauchst du es nicht, weil es gibt eigentlich kaum was Sinnvolles zu kaufen. Ja, es gibt ein paar Upgrades, du kannst dir irgendwie einen netten Anzug kaufen, aber das kostet jetzt auch alles nicht die Welt. Das sind dann aber auch so Vanity-Items, aber im Grunde kannst du das Spiel mit dem ersten Klamottensatz, den du hast, und dem ersten Repetiergewehr, was du findest, komplett durchspielen. Also du hast keinen Grund, irgendwie dir mit Geld irgendwas zu kaufen. Es geht aber die ganze Zeit nur darum, dass du mehr Geld brauchst. Und du hast total viele Mechaniken, wie du auch an Geld kommst. Eben Stagecoaches überfallen, also Pferdekutschen, Züge überfallen, Banken und was weiß ich was. Aber eigentlich gibt's keinen Grund dazu in der Welt, weil ja, ist dann schön. Ich kann mir halt dann so ein Ledereinband für den Schaft meines Gewehrs kaufen.
Was ich so schade finde, um nochmal diesen Punkt aufzugreifen, ist die Mischung zwischen Story und Welt, dass dir das Spiel irgendwie immer zeigt, was alles möglich wäre, aber es dir nicht erlaubt. Wenn ihr euch noch dran erinnert, in GTA 3 gab es eine Mission, wo man einen, der mit so einem Auto flüchtet, verfolgen und jagen und töten musste. Und da gibt es eben so ganz berühmte Videos dann auch, wo Leute sagen, hey, guck mal, das kann man auch so schaffen, wenn man weiß, in welches Auto der einsteigt, dann kann man vorher eine Rohrbombe an diesem Auto anbringen und dann hat man die Mission schon geschafft, in dem Moment, wo er in dem Auto einsteigt, bevor die Fluchtsequenz losgeht. Und das war dann noch so, das ist das, was ich vorhin meinte, dass Systeme existieren, die, wenn die dann ineinander greifen, auch neue Möglichkeiten ergeben. Ja? Und das ist ja hier nicht möglich. Selbst wenn du eine Mission wiederholst und du weißt, ah, da hinten kommen jetzt dann gleich irgendwie die Gegner und so weiter, kannst du ja nicht anders agieren, sondern du bist immer an der gleichen Stelle, du wirst immer da reingeworfen, wo die Story dich halt vorsieht. Und ich habe dann auch mal zum Beispiel an einer Stelle probiert zu flüchten, an einer Stelle, wo ich dann dachte, ah, guck mal, da ist doch so ein Paddelboot, da kann ich doch jetzt einfach aus dem Missionsgebiet rausfahren, dann erwischen die mich doch nicht, hat nicht funktioniert. Oder da war einer, der, du kannst ja so Banken überfallen und Casinos und dann gab es eine Sache, wo man mitbekommt, dass da oben gerade ein illegales Pokerturnier ist im zweiten Stock. Und es gibt keine Möglichkeit, wenn du dann auch übers Dach kletterst oder so und versuchst eben mit dieser Information da ranzukommen. Also du siehst, da unten ist eben diese verschlossene Tresortür, du versuchst da mit dem Dings zu sprechen, geht nicht. Und dann versuchst du übers Dach zu klettern und dann stehst du tatsächlich auch vor so einer Tür und da steht eine Wache, aber die hat keinen Input. Also du kannst mit der nicht interagieren. Und du musst dann erst unten im Casino mit bestimmten Leuten reden, bestimmte Triggerpunkte loslösen quasi von der Programmierung und dann sagt er dir, ja, geh mal in den ersten Stock, da steht einer, mit dem musst du reden. Und dann gehst du hoch und dann kannst du den Trigger aktivieren. Und das finde ich so enttäuschend, ja, dass das so ein Rückschritt ist im Vergleich zu eben GTA 3 zum Beispiel jetzt. Oder eben Spielen, die dir dann eben auch dynamisch darauf reagieren, wenn du einfach eine andere Idee hattest als der Level-Designer, als der Programmierer das vorgesehen haben. Und das ist für mich einer der größten Enttäuschungen eigentlich von Red Dead 2, dass die Welt so toll ist, dass die Welt dir so viel bietet, aber eben so getrennt ist in diese Story-Mission und in diese Open-World-Geschichte. Und nur da kannst du dann ja so Sachen irgendwie erleben, aber das nicht miteinander kombinieren. Das finde ich eigentlich so ein bisschen traurig, weil das würde so viel mehr hergeben, diese Spielwelt in dem Kontext.
Ja, das stimmt schon, na klar. Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was das ist bei mir, aber mich tangiert das irgendwie nicht so. Also ich verstehe das total und würde es mir, fände es wahrscheinlich auch total cool, aber für mich ist einfach diese Welt an sich schon so reizvoll und das gibt mir schon total viel, da brauche ich das jetzt in dem Sinne nicht. Also es ist jetzt nichts, was mir fehlt. Ich hatte das letztens jetzt auch wieder, dass ich mir gedacht habe, krass, Alter, diese Details einfach, ne? Also das ist ja wirklich so unglaublich viel. Was eben diese Welt bietet. Allein, ich bin dann eben auch, keine Ahnung, war dann auch in der Gegend um Strawberry rum. Das ist ja so ein bisschen schon eher so bergiges Gebiet, so Rocky Mountain mäßig. Und war dann irgendwie nachts unterwegs mit meinem weißen Schimmel und es war natürlich auch kalt und dann allein so eine Kleinigkeiten, dass du siehst, wie die Pferde dampfen, wie der Atem und auch aus den Nüstern Nee, aber sowas, ne? Und dann kam da irgendwie ein Fuchs vorbeigerannt, der dann auch, wo du dann auch siehst, krass, der hat ja auch Atem so, ne? Also sowas, das finde ich dann einfach, das reicht mir dann total. Und oder keine Ahnung, hast du gerade einen neuen Revolver gekauft und kommst dann ins Camp und dann quatscht dich wirklich einer an, ist der neu, wo ich wirklich dachte, so, was ist denn hier los? Also, ne, das ist einfach, sowas zieht mich dann total rein und gleichtet oder irgendwie aus, ne, diese fehlende, was du angesprochen hast, wie gesagt, ist auch völlig berechtigt, aber das, ja, wie gesagt, das besänftigt mich dann einfach automatisch schon im Vorhinein, dass ich da gar nicht dran denke.
Irgendwie. Ja, also das muss man auch nochmal an der Stelle vielleicht auch nochmal klarstellen. Das ist trotzdem immer noch ein unfassbares Spiel. Also, und ich meine das wirklich so, wie ich sage, teilweise sitzt man wirklich vor dem Fernseher und kann nicht fassen, was man da sieht, weil eben dieser Detailreichtum oder einfach diese Stimmung, die das Spiel erschafft in der Grafikqualität. Und das ist wirklich in jeglicher Hinsicht ein Ausnahmetitel und ein Meilenstein. Das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Ja. Das sind natürlich Probleme drin. Die kann man auch ansprechen und da kann man auch sagen, das hat mich jetzt gestört. Manu, ich kann auch deine Haltung total verstehen, dass du sagst, ich würde eigentlich viel über die ganze Story erleben und ich würde total gerne mich mit euch übers Ende unterhalten. Aber bis ich da hinkomme, muss ich halt erstmal 60 Stunden hier Gedöns in der offenen Welt machen. Und das kann tatsächlich natürlich abschreckend sein. Deswegen ist es sehr angenehm, wenn man einfach da irgendwie echt kein anderes Spiel mehr spielen muss und sich da so viel Zeit nehmen kann, um das dann auch zu schaffen. Aber das muss man halt leider zu sagen, wenn man halt sich jetzt für dieses Spiel interessiert oder halt irgendwie auch so ein bisschen den Faden verloren hat. Ich glaube, es ging nämlich tatsächlich vielen Leuten so, wenn ich mich so im Freundes- und Bekanntenkreis umhör, da gibt es viele Spieler und Spielerinnen, die einfach sagen, ja, ich habe irgendwie angefangen und interessiert mich auch alles, aber irgendwie habe ich dann so nach 20 Stunden so ein bisschen war die Luft raus für mich und da hat es einfach einen Hänger, das muss man leider sagen. Das Spiel, wo es in der Mitte dann einfach einen Hänger hat, wo man sich dann durchbeißen muss. Und wenn man das dann aber getan hat, dann wird man mit einem sensationellen Finale dann auch belohnt, indem ich mehr als nur einmal echt feuchte Augen hatte und oder Probleme hatte zu verarbeiten, was ich da jetzt gerade sehe auf dem Bildschirm. Also selten mich ein Spiel auch so bewegt hat. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die nur ein Spiel schaffen kann, wo man halt so viel Zeit drin investiert hat und wo man auch irgendwie 50, 60 Stunden Zeit hatte, jetzt diese ganzen Charaktere in dem Camp da kennenzulernen und irgendwie so viel Zeit dann auch wirklich damit zugebracht hat, sein Pferd auf den Hintern zu starren und den Dampf anzuschauen, den es nachts produziert hat, wenn man irgendwie in Rockies war. Und dann gibt es da eben auch Momente, die einem da nahe gehen. Und das ist wirklich, also kann man echt nicht anders sagen, ein absolutes Ausnahmespiel. Aber klar, deswegen ist es natürlich trotzdem nicht gegen jegliche Form der Kritik immun, dass man jetzt irgendwie das nicht sagen kann. Ja, also vielleicht ein bisschen weniger Ballersequenzen, ein bisschen weniger Mechaniken, die zwar irgendwie toll und detailverliebt sind, aber eigentlich spielerisch die Erzählung jetzt nicht besser machen.
Nee, ich glaube, das Problem ist auch, dass Rockstar selber ja die Messlatte einfach so unglaublich hoch gelegt hat, dass sie da natürlich dann in manchen Punkten einfach nur scheitern können. Also automatisch, man misst sie ja nur an sich selbst eigentlich, ne? Und da denkt man sich, na, das wäre doch vielleicht eigentlich dann auch noch drin gewesen. Oder hast du dann auch das Gefühl, da habt ihr irgendwie Brainstorming zu früh oder zu spät, je nachdem, abgebrochen irgendwie. Also um genau die Kritikpunkte eben um da einfach nochmal kurz drauf einzugehen, ne? Das ist ja alles berechtigt, aber das ist, glaube ich, eben das Ding. Wer kommt denn noch nach Rockstar jetzt, einfach was den Produktionsaufwand angeht und so? Also fällt mir jetzt gerade keiner ein, der da noch irgendwie.
Naja, also ich meine, die Assassin's Creed, also gerade Odyssey hat ja schon gezeigt, auch was du gemeint hast, Daniel, mit Lichtstimmung und so weiter, da muss ich Odyssey gar nicht so sehr verstecken, was die Story angeht, natürlich, da würde ich euch absolut recht geben, was die Charakterisierung vor allem auch angeht, aber die Verbindung der zwei Sachen, da kann Rockstar schon noch eine Schippe drauflegen, da würde ich sie jetzt auch nicht so in den grünen.
Ja, nee, das sage ich auch.
Ja, ich meine, Witcher CD Projekt würden wahrscheinlich auch noch viele in den Raum werfen, ja.
Ja. Stimmt, ja. Die vergesse ich irgendwie immer, dabei ist das ja totaler Quatsch.
Eine Sache, die ich übrigens sehr überraschend fand, oder vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht, Manu, nach meinem Verständnis hat Rockstar leider beim HDR ganz schön gepatzt. Also ich habe HDR angehabt an meinem Fernseher und hab mir dann gedacht, boah, jetzt schaltest du das mal ab und schaust dir mal aus, wie scheiße das aussehen würde, wenn du noch im letzten Jahrhundert leben würdest und keinen HDR-Fernseher anhast, hättest. Dann habe ich das ausgeschaltet und habe gedacht, hey, das sieht ja viel besser aus. Hey, was ist denn jetzt los? Das ist total komisch. Und das ist echt und dann habe ich es auch mal gegoogelt und habe ich auch in Foren das gefunden. Und es gibt auch dann Vergleichsvideos, die natürlich jetzt nicht so gut funktionieren, weil du brauchst ja auch ein HDR-Abspielgerät, um diese Videos dann entsprechend anzuschauen. Aber irgendwie hat man ohne HDR, so blöd wie das klingt, viel sattere Farben und irgendwie einen viel bunteren, schöneren, kräftigeren Look. Und ich habe auch gedacht, ja, da wird dann bestimmt halt ein Patch kommen. Das ist vielleicht irgendwie jetzt in der Release-Version, haben sie es noch nicht ganz hinbekommen oder haben es noch nicht testen können oder sowas, aber das werden sie sicherlich bald machen. Ich habe es jetzt auch dann am Ende nochmal probiert, aber ich muss sagen, ohne HDR ist das Spiel leider, zumindest in meiner Konstellation, ich habe so ein Sony 4K-Fernseher, einfach ohne HDR schöner.
Ich dachte auch, dass es vielleicht so, jemand hat die Patches also die Files verwechselt und das wird irgendwie innerhalb der ersten Woche gefixt, aber wir haben jetzt ja sehr viel Zeit verstreichen lassen. Ich weiß auch nicht, was da schiefgegangen ist. Hast du noch
was? Das ging dir auch so, oder?
Ja, ja. Also ich habe das auch gelesen und dachte, hä, das ist doch ein Fake. Also das kann doch nicht wahr sein. Hast du da noch irgendwas mitgekriegt, ja, ja. Tobias? Haben die das inzwischen gefixt?
Nee, gefixt haben sie es nicht. Ich habe das auch mitgekriegt und habe ja eben auch schönerweise so einen herrlichen HDR-Fernseher und weiß also auch, wie das aussehen kann. Und dachte auch, also als ich es das erste Mal anhatte, dachte ich natürlich, boah, sieht ja klasse aus und so. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwann bin ich dann auch mal über irgendeinen Forenbeitrag oder sowas gestolpert und da meinten die, da hieß es auch nur, Rockstar hätte das wohl irgendwie ein bisschen vergeigt, weil die da, ich weiß gar nicht, was die da genau gemacht haben, aber der Tipp war halt eindeutig, macht mal HDR aus, wenn ihr dieses Spiel genießen wollt. Ne? Und das habe ich dann auch mal ausprobiert und ja, ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das war hier vorher auch alles völlig matt und sah überhaupt nicht, also wirklich kein Vergleich. Also, und ich habe nicht das Gefühl, dass die das jetzt irgendwie noch ein ernsthaftes Anliegen ist. Die Patches, die sie rausgehauen haben, klar, die ersten zwei, drei waren dann eben irgendwelche Bugfixes jetzt, obwohl es da immer noch ein paar gibt für den Singleplayer. Und der Rest, ja, das war jetzt für den ganz fantastischen Online-Modus, auf den wir vielleicht auch noch mal kurz.
Ja, da wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, der Online-Modus, vielleicht magst du da noch ein paar Takte zu sagen, weil du mochtest den beim ersten Jahr sehr gerne, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, beim ersten habe ich den wirklich sehr viel und lange gespielt und beim zweiten jetzt dachte ich, naja, klar, ist ja, was kann denn eigentlich besser sein? Also sagen wir mal, die Voraussetzungen sind ja toll, ne? Also die Welt fetzt ja und das ist schon sehr cool. Aber da hast du natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Rockstar, also haben es ja erstmal man muss fairerweise sagen, es ist ja immer noch in der Beta. Ne? Mhm. Aber ich finde es schon sehr, sehr zweifelhaft, in der Beta jetzt schon Microtransactions reinzuhauen. Also ne, da geht's schon los. Du hast natürlich auch wieder schon verschiedene Währungen. Manche Sachen kannst du, sind dann zwar alle kosmetische Sachen oder größtenteils, die kannst du dann eben nur mit diesen Goldbarren kaufen und die kann man wiederum, glaube ich, auch im PlayStation Store oder im Xbox Store kaufen. Was alles so, sagen wir mal, Sachen wären, die ich vernachlässigen könnte. Aber es geht ja schon damit los, dass du keine privaten Lobbys hast, also da bin ich automatisch schon mal raus, weil das war ja abzusehen, dass wenn, also ich habe wirklich jetzt eine Woche höchstens mal reingespielt, wenn es hochkommt, und jetzt auch schon ganz lange nicht mehr, dass du, wie gesagt, auf einen öffentlichen Modus kommst und sofort irgendwelche Vollhongs hast, die so als erstes erstmal dein Pferd dir unterm Hintern wegschießen und du hast dann ja nichts mehr und du kommst einfach nicht von A nach B. Da sind sie jetzt wohl irgendwie dran und da soll auch ganz viel kommen, aber da denke ich mir, also wenn ihr hier keine privaten Lobby stellt, dann brauchen wir doch, dann ist ja auch das Thema hier eigentlich schon beendet. Mhm. Also verstehe das Problem ja nicht, ja. Und genauso auch mit irgendwelchen, mit den Spielmodi. Also ich zum Beispiel, habe halt beim ersten Teil viel Deathmatch gemacht und so diese taktischen Varianten. Und jetzt kannst du nicht wie bei GTA beispielsweise, da ging es ja, du kannst jetzt nicht anwählen, ich möchte jetzt gern in den und den Modus spielen, nee, sondern du kommst in eine große Playliste, wo irgendwo, wenn du Glück hast, mal in einer halben Stunde einmal ein Team-Deathmatch rankommt und das warten, dann kannst du wieder eine halbe Stunde warten. Also wo ich mich auch wirklich frage, wer hat sich das denn ausgedacht? Also das ist ja eine ganz tolle Idee. Und jetzt kam auch dieser Battle Royale Modus. Also habe ich mir ja nicht, also interessiert mich ja nicht. Deswegen kann ich da jetzt auch ja nichts zu sagen. Aber ich finde so die Herangehensweise einfach schon ziemlich, ziemlich eklig.
Tatsächlich. Ja, auch da war ich eigentlich, ich hätte gedacht, da kommt jetzt der nächste große Riesen-Online-Hit, weil ich meine, GTA Online ist ja bis heute einer der erfolgreichsten Gelddruckmaschinen für Rockstar. Und ich dachte, wenn sie da jetzt endlich das mal umsetzen, was wir damals erlebt haben, Daniel, also so dieser Heist-Modus, der war ja fantastisch bei GTA Online. Und ich dachte, was bietet sich denn besser an, als jetzt irgendwie eine Gang-Strukturen irgendwie aufzubilden, dass verschiedene Gangs in dieser Welt sich gegenseitig in einer persistenten Welt irgendwie gegenseitig bekriegen und beklauen können. Und jetzt kriegen wir halt einen Battle-Royale-Modus stattdessen im Wilden Westen.
Ich fand da auch die Kommunikation irgendwie so ein bisschen unglücklich, weil es hieß dann immer, ja, das ist jetzt nur Beta, aber es war nie so ganz klar, ja, soll man da jetzt schon reinschauen oder nicht? Oder weil bei einer Beta, das schreckt mich immer tendenziell so ein bisschen ab, weil ich dann denke, ja, das ist ja irgendwie was Unfertiges, warum soll ich das jetzt dann schon irgendwie spielen oder Zeit rein investieren? Weil die Gefahr, dass dann irgendwie eh alles wieder gelöscht oder resettet wird, ist ja dann doch gegeben und dann investiere ich meine Zeit lieber in fertige Spiele, in Anführungsstrichen. Jetzt ist es immer noch Beta und ist aber irgendwie immer noch nicht so ganz klar, ob das einfach nur irgendwann mal umgestellt wird oder was da noch kommt. Also ich finde, das haben sie auch so ein bisschen irgendwie unklar oder ja schwammig kommuniziert, was jetzt eigentlich dieses Red Dead Online dann sein soll. Ja. Und ja, das stimmt. Sowas wie heißt's oder irgendwie so sucht man da wirklich vergebens.
Na, das wird sicherlich alles noch kommen, aber ich habe auch so, das ist so mein Gefühl, das fliegt denen gerade alles so ein bisschen um die Ohren, ne? Weil ich meine, man darf man nicht vergessen, bei GTA Online ist, das ist über Jahre gewachsen, ne, zu dem, was das jetzt ist. Und jetzt haben sie sich gedacht, okay, wir brauchen die und die Zutaten, das haben wir ja, zack, so machen wir das, dann fangen wir erstmal klein an. Aber das klappt hier eben nicht so. Und das Fiese ist vor allem, also das, was ich wirklich echt schade finde, du hast ja, das Potenzial ist ja, wie gesagt, da, und du hast ja auch diese Koop-Missionen, ne? Und das ist total cool, weil da trifft man dann auch Charaktere aus dem ersten Teil teilweise auch wieder, was ich ja nicht zu hoffen gewagt hatte. Ist also wirklich sehr, 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 sehr toll. Und ja, du hast so diese geilen Koop-Momente, wie gesagt, gibt's ja, ne? Es gab dann eine Mission, bist du dann halt in einer Vierer-Posse irgendwie und reitest da rum und in irgendeinem Canyon lang und du sagst, okay, passt mal auf, ich komme von unten und ihr könnt ja von oben mir irgendwie Deckung geben und so das Visuelle, das war schon toll und vom Gefühl her auch, ne, ich reite da diesen Canyon lang und sehe oben da die Schemen meiner Mitkompagnons und vor mir dann die Gegner und wie die dann von oben anfangen runterzufeuern und so, das war schon total geil, ich habe auf sowas mega Bock, aber natürlich nicht unter diesen komischen Voraussetzungen, dass ich mir dann die Hälfte der Zeit mit irgendwelchen Vollhorns irgendwelche Schießereien liefere, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, bloß weil ich mir irgendwo keine Ahnung, neue Munition kaufen will oder so. Ne? Und das funktioniert einfach nicht. Also und das ist für mich so in der Form, wie jetzt ist, wirklich kaputt, leider.
Ja. Na, wie gesagt, kann sich ja noch entwickeln. Können wir in einem Jahr vielleicht nochmal drüber reden, was da passiert ist. Aber momentan habe ich da auch null Reiz, da reinzuschauen. Nee, geht mir auch so.
Ja, ist auch, muss auch wirklich nicht aktuell.
Ja. Vielleicht magst du noch zwei Takte sagen zu den, bist du denn auch wieder so gefesselt von der Welt und sammelst alle Blumen und alle einzelnen Sachen? Also da holt dich das Spiel doch, glaube ich, komplett ab, oder? Also wer an solchen Sachen, an so Completionist-Aufgaben Bock hat, der wird da mehr als glücklich in Red Dead Redemption 2.
Zigarettenbildchen.
Ja, genau. Zigarettenbildchen, wobei, ach, da gibt's ja ganz einfache Tricks, da muss man ja nicht viel machen. Da muss man, ja, nee, na klar, das holt mich wirklich voll ab. Also ich bin bei meinem ersten Spielstand, da dachte ich, ist mir das egal, ich spiele es ja sowieso mehr als einmal, da bin ich einfach so durch, wie ich das für richtig erhalten habe. Und jetzt beim zweiten bin ich, glaube ich, bei 96,8% oder irgendwie so. Also mir fehlen noch drei Sachen, ich muss irgendwie noch 12 legendäre Fische fangen und dann noch irgendwie so Fetch-Quests dann tatsächlich, von denen es zum Glück nicht viele gibt, aber die habe ich mir natürlich, das Schönste kommt ja zum Schluss, aufgespart. Aber da steckt schon wirklich sehr, sehr viel drin. Es gibt auch wieder diese Herausforderungen, ne? Also diese es gibt eine Banditen-Herausforderung, da geht's halt viel um Leute ausrauben oder Kutschen klauen und dann gibt's aber auch wieder hier die Kräutersammler-Aufgaben, wo man dann auch alle Pflanzen im Spiel sammeln muss, um das nochmal zu sagen. Aber es gibt auch hier Reiten und so, und da kannst du dann beim Trapper, es gibt ja auch einen Trapper, der immer an verschiedenen Punkten auf der Map ist, da kannst du dann neues Equipment einsammeln und so. Also da gibt's auf jeden Fall viel, viel zu tun, ja. Also man muss Bock drauf haben, das ist schon ganz klar. Aber wenn man den hat, dann lohnt sich das tatsächlich, ja.
Wie fandst du es, Daniel? Also hast du das irgendwie groß gemacht oder war dir das egal?
Nö, also ich bin ja eh kein Completionist, deswegen lässt mich das eher kalt. Ich habe halt das, was ich eh so auf dem Weg hatte, dann mitnehmen können. Dann habe mich sonst aber eher nur auf Missionen und Nebenmissionen und so dann da versteift. Ich habe tatsächlich schon immer versucht, wenn ich so eine Zufallsbegegnung irgendwie hatte, also wenn irgendwie im Wald da irgendwie einer gerufen hat oder ich da Schüsse gehört habe oder so, dann bin ich halt schon hin, weil ich wissen wollte, was da los ist. Aber da gab es zumindest immer meistens eine kleine Geschichte, das finde ich jetzt deutlich reizvoller als irgendwie 120 verschiedene Zigaretten.
Ja. Packungssammel. Aber da ist wirklich für jeden was dabei, ja. Gut, also ich glaube, wir haben ausführlich, wir haben, glaube ich, alle Punkte erwischt, oder? Habt ihr noch irgendwas, was wir ganz dringend besprechen müssen? Also ich finde, wir haben sehr ausführlich.
Ja, das Ende, ja, aber.
Nein, also wir können an der Stelle auf jeden Fall ankündigen, dass wir garantiert einen Nachschlag bringen, weil, wie du auch im Vorgespräch schon gesagt hast, zu was für einem Spiel lohnt es sich denn mehr, einen Nachschlag zu machen, als zu diesem Spiel, wo alles auch dafür, also wo alle auch sagen, das Ende hat mich irgendwie bewegt, berührt und da muss ich dringend drüber reden. Deswegen planen wir das auf jeden Fall, einen Nachschlag zu machen. Ob ich das Ende jemals sehen werde, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber einen Nachschlag wird es geben.
Ach doch, mach mal, das lohnt sich schon. Ja. Also ich glaube, das ist schon sehr belohnend dann für die Mühen auch. Ja. Ja. Würde ich behaupten.
Da muss ich noch ein bisschen mehr entschleunigen in meinem Leben.
Ja.
Nee, ich mache das tatsächlich vielleicht in der nächsten Insert Moin Pause. Wir machen ja manchmal auch diese Urlaubsvertretung, wo dann mal 2 Wochen Pause ist, so wie an Weihnachten, wo ich eben die Titel jetzt wie Celeste und so nachgeholt habe. Und für so eine Phase nehme ich mir das vor, weil anders geht es auch nicht. Also so unter der Woche dieses Spiel fortzuführen, während ich andere Spiele spiele, sowohl irgendwie zum Testen als auch hier für Insert Moin, das funktioniert irgendwie nicht. Das habe ich schon auch gemerkt. Das ist nicht das richtige Spiel dafür, wenn man andere Sachen auch parallel spielt. Weil ich merke dann auch immer, ich komme auch wieder raus. Also allein schon von der Steuerung. Sich da jedes Mal wieder, wenn man mehrere Tage, Wochen nicht gespielt hat, wieder in diese Steuerung reinzukommen, das hat mich jedes Mal wieder fuchsig gemacht. Da hast du die Hälfte wieder vergessen und schlägst dein Pferd wieder die ganze Zeit. Ja. Na gut, dann bleibt mir nur zu sagen, sehr vielen Dank für eure Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, über dieses Spiel zu sprechen, über die positiven wie auch die eher vielleicht ein bisschen weniger gelungenen Aspekte. Ich glaube, wir haben ein sehr umfangreiches Bild gezeichnet, oder, Daniel?
Ich hoffe es. Also das steht uns, glaube ich, gar nicht zu, dieses Urteil zu fällen. Das sollen dann eben die Hörer entscheiden.
Ja. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dabei warst. Ganz liebe Grüße und Tobo, auch an dich natürlich. Danke auch wieder für deine wunderbare Vorarbeit. Ja. Die Soundschnipsel, die ihr gehört habt, hat Tobo handgepflückt im Spiel für euch produziert. Ja,
sehr viel genau. Ja.
Wunderbar. Dann vielen Dank und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder und bald beim Nachschlag. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
David!